ist gerade 12 Dimensionen geistlicher Autorität. Und es war sehr interessant. Wir haben am Mittwochabend da einfach nochmal so im Gebet weiter drüber gesprochen. Und es ist einfach interessant festzustellen, in welchen Bereichen man eigentlich Autorität hat. Wenn man an sich selber so denkt, dann hat man immer so das Gefühl, naja, also ich habe schon ein bisschen Autorität, aber so arg viel ist es auch nicht. Oder ist es so das generelle Gefühl von euch so, ja schon, aber jetzt auch nicht so arg, okay? Ja genau, aber wenn du dann, sagen wir mal, die Welt anschaust oder je nachdem auch mit was oder wem du dich vergleichst, dann merkst du, dass du eigentlich eine Menge Autorität hast. Wir haben letztes Mal die verschiedenen Arten von Autorität durchgesprochen und ich möchte einfach nochmal kurz drüber gehen, weil ich es jetzt gerade da habe. Genau, und weil ich möchte, dass ihr alles ungefähr auf dem gleichen Infostand seid. Genau, das Grundlage von wahrer geistlicher Autorität ist Dienen und freiwillige Unterordnung. Wir haben angesprochen die funktionale Autorität, die wir bekommen, um uns helfen, gegenseitig zu funktionieren. Überzeugende Autorität, wenn du jemanden überzeugen kannst und er macht es, weil du ihn überzeugt hast, also ohne ihn zu schlagen oder so weiter. Gesetzgebende Autorität, du kommst einfach in eine gewisse Autorität rein durch deine Geburt, gibt es bestimmte Gesetze, das wird etabliert und wenn du gegen die Gesetze verstößt, dann musst du die Konsequenzen tragen. Es gibt delegierte Autorität, die von jemandem an jemanden anders verliehen wird. Und das Interessante an den verschiedenen Bereichen der Autorität ist, dass es dieselben Autoritätsbereiche, die es im Natürlichen gibt, auch im Geist gibt. Okay? Also gibt es delegierte Autorität an Polizisten. So manche von euch denken, weil ich Polizist im Geist bin. Nein, ihr seid keine Polizisten im Geist. Aber Gott hat Autorität an uns delegiert. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was er an uns delegiert hat, damit wir sie ausüben können. Weil das Ziel vom Feind ist natürlich, uns dahingegen zu belügen, dass wir erstens mal gar nicht wissen, dass wir delegierte Autorität haben oder wenn wir sie haben, uns vielleicht auch nicht geistlich genug fühlen, sie auszuüben. Aber ich habe letztes Mal gesagt, wenn du König bist und du wachst morgens auf und du bist total verkrümelt und hast vielleicht sogar einen Schnupfen oder eine Grippe, bist du immer noch König. Du bist immer noch König. Du bist nicht kein König mehr. Du bist immer noch König, machen wir es einfacher. Du bist immer noch König, auch wenn du eine Grippe hast, wenn du einen Schnupfen hast, wenn du schlecht geschlafen hast und sogar wenn du schlecht drauf bist. Weil Autorität hast du. Ist doch cool, oder? Es entspannt irgendwie ein bisschen. Finde ich. Hierarchische Autorität innerhalb eines Systems und einer Organisation, auch das gibt es im Geist. Fachliche Autorität, aufgrund von fachlicher Kenntnis hast du Autorität. Manche Leute sagen, ja, ich gehe nicht in so eine bestimmte Gemeinde, weil da geht es nur um Geld. Aber du gehst zum Anwalt, was meinst du, warum der sein Business macht? Weißt du, wie ich meine? Du gehst in eine Gemeinde, weil da fachliche Autorität ist, dich weiterzubringen im Reich Gottes. Und wenn du das Gefühl hast, dass es dort nur um Geld geht, musst du trotzdem in den Prinzipien Gottes leben. Weißt du, was ich meine? Und lass sowas dir nicht einfach so, manchmal ist es so eine fadenscheinige Ausrede eigentlich, um nicht in Gottesdienst zu gehen. Genau. Aber genau, wir lassen jemanden ein Flugzeug fliegen, weil er die fachliche Autorität hat. Nicht aufgrund seines Charakters. Im Reich Gottes ist das anders. Ausgehandelte Autorität, wenn zwei Leute miteinander aushandeln, du machst das, du hast den Autoritätsbereich, ich habe den Autoritätsbereich. Ich habe immer wieder neu gesagt, ich bin bereit, Autoritätsbereiche im Haushalt abzugeben, suche noch Freiwillige, Halleluja. Traditionelle Autorität ist einfach was aufgrund von Tradition, die Autorität, die da gegeben ist. Charismatische Autorität, Martin Luther King hatte einfach eine gewisse Autorität, nicht weil er irgendwelche Diplome hatte, nicht weil er irgendwelche Abzeichen hatte, sondern der hatte das einfach auf seinem Leben und die Massen haben auf ihn gehört. Ich glaube nicht, dass der ein Studium hatte in Sozialwissenschaften oder sonst irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass er einen Abschluss hatte von irgendeiner Bibelschule, auch wenn ich meine, dass er einen christlichen Hintergrund hatte, in Bibelschule hatte er. Bitte. Er war Pastor, okay, also hatte er doch was. Also gut, genau. Aber jetzt kein Pastor für die Massen, weißt du, wie ich meine? Halleluja. Und es ist einfach eine charismatische Autorität, die er hatte und in die er reingegangen ist, hat er sich vielleicht gar nicht gewünscht, aber hätte er es nicht entdeckt, hätte die Geschichte von Amerika sich nicht verändert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen und entdecken, in welchen Bereichen wir eigentlich Autorität haben. Wenn dir das alles so schnell geht, ist echt gut, weil du kannst dir die CD holen oder du kannst es im Internet nachher umsonst angucken. Amen. Beziehungsbezogene Autorität. Du hast Autorität im Leben von jemand, weil du eine Beziehung mit der Person hast. Ich habe mehr Autorität über die Schuhe von Hirvoye als ihr, aber nicht mehr als er selber. Weil ich kann sagen, okay, die gehen und die gehen nicht. Aber Wenn du findest, dass die gehen oder nicht, ist eine nette Information, aber ändert nichts. Aber was ich sage, ändert was. Warum? Weil wir in einem Bund stehen. Habt ihr das vorher gehört? Der Bund ist eins der stärksten Sachen, die es überhaupt gibt oder das Stärkste, was es gibt. Genau. Und natürliche Autorität, die vorher existierende gesetzgebende Autorität, die als rechtmäßig anerkannt wird, und erzwungene Autorität, die gibt es nicht im Reich Gottes. Amen. Haben wir das schon gemacht? Geistliche Autorität erfordert ermächtigt zu folgen. Ne? Na ja, gut, passt ja auch noch irgendwie, gell? Geistliche Autorität. So, jetzt ist der Unterschied. Das Ding ist, wir wollen ja über geistliche Autorität sprechen und natürliche Autorität. Und was wir verstehen müssen, ist natürlich einfach, es gibt verschiedene Level. Okay? Es gibt die Erde. Ich glaube, das haben wir alle schon verstanden. Es gibt die Materie und so weiter und so fort. Und dann gibt es den himmlischen Bereich. Der Feind hat die Aufgabe, uns zu verführen, die Welt zu verführen. Es macht er eigentlich im Großen und Ganzen recht gut, muss man sagen. Und wir haben die Aufgabe, den Himmel wieder auf die Erde zurückzubringen. Das funktioniert aber nur, wenn wir Offenbarung haben und wenn wir überhaupt wissen, wie es im Himmel aussieht und was die Gesetzmäßigkeiten im Himmel sind. Ich weiß, ihr seid so beschäftigt, die Folie zu lesen, dass ihr mir nicht zuhören könnt. Deswegen lese ich mal kurz die Folie vor. Alle die Folie. Also, geistliche Autorität ermächtigt uns zu folgendem: Entscheidungen zu treffen und Strategien anzuwenden, die unser Leben und sein Königreich beeinflussen, um die Mission der Gemeinde zu erfüllen. Ressourcen des Himmels hervorzurufen und sie dafür einzusetzen, Gottes Königreich und seine Bestimmung zu finanzieren. Widerstände ansprechen und ausräumen, die sich der Bestimmung des Königreiches Gottes entgegenstellen. So, also, jetzt bin ich Christ und habe auf jeden Fall aufgrund von meiner Neugeburt einfach eine gewisse Autorität. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht anwenden. Die allererste Autorität, die ich einfach habe, sind die kleinen Dämonen, die um jeden so rumlaufen, okay? Jetzt ist es wichtig, wenn jemand Christ ist, dass wir ihm beibringen, was er von der Autorität hat, weil sonst kann er sich nicht anwenden, weil die Person denkt sonst möglicherweise, alles, was mir in meinem Leben passiert, kommt sowieso und ist aus Gottes Hand und ich nehme es dankbar an, was soll's. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich dieses Leiden habe, warum ich diese Plage habe, warum ich so schlecht drauf bin. Warum? Weil du nicht weißt, welche Autorität du hast. Ich mag das Buch Die Autorität des Gläubigen von Kenneth Hagin. Das hat mich total angesprochen. Diese Geschichte, wo er da steht und dann kommt ein Dämon und rennt auf ihn zu und er sagt, Jesus, rette mich, und Jesus macht nichts. Und es stört ihn total. Er fühlt sich ausgeliefert diesem Dämon und Jesus sagt, benütze deine Autorität. Und er sagt in Jesu Namen, geh. Und er sieht, wie dieses Ding zusammenschrumpft und abzischt. Wenn er seine Autorität nicht gekannt hätte und der Dämon ihn angegriffen hätte oder vielleicht sogar angefangen hätte, ihn zu zerstören, hätte er vielleicht gedacht, oh, warum lässt Gott sowas in meinem Leben zu? Aber Gott möchte, dass wir unsere Autorität kennen auf individuellem Level und dann auf den ganzen Leveln, die er für uns hat. Und ich habe jetzt einfach mal hier ein kleines, unauffälliges Schwertchen mitgebracht. Und ich habe gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal stellvertretend stehen für ein Schwert, das der Heilige Geist für uns bereithält, von dem er möchte, dass wir es benutzen. So, wenn ich das Schwert jetzt der Elena geben würde, glaubt ihr, dass sie richtig damit umgehen würde? Warum? Weil sie ist zu klein dazu. Sie ist noch nicht reif genug dazu. Der Ben Naftali fühlt sich schon reif genug dazu, aber selbst wenn er es hier reinträgt, muss ich innerlich, wenn du hinter ihm stehst, muss er aufpassen, dass du nicht einen gewischt kriegst, wenn er das so rumträgt, aber er hat das Gefühl, er hat es voll im Griff. Genau, weil er ist auch noch zu klein dazu. So, wenn jetzt der Hirboyer das Schwert in die Hand nimmt, das steht ihm dann schon irgendwie so viel besser. Okay? Warum? Weil er eine andere Größe hat, eine andere Stärke und auch eine andere Kontrolle über das Schwert, wo das jetzt gerade so überall landet. So, wenn Gott Autorität verteilt, würde er so ein Schwert, also das ist ja ein dekoratives Schwert, einfach für alle, die sich vielleicht Gedanken machen. Genau, würde Gott jetzt ein Schwert, wenn es ein echtes Schwert ist, jemanden geben, der sich oder andere damit verletzt? Nein, das bedeutet, dass ich einfach auf ein gewisses Level kommen muss in meiner Person, in meinem Charakter, in meiner geistlichen Reife, damit ich dieses Schwert nehmen kann. Mein Traum ist, ein Schwert im Geist zu führen, das Nationen freisetzt. So, jetzt habe ich als, sagen wir mal, junger Leiter im Reich Gottes habe ich gedacht, okay, ich habe eine Berufung, was zu machen über Nationen, ich fange jetzt mal einfach an zu beten. Und ich habe angefangen, ein Schwert zu nehmen, das noch ein bisschen noch gar nicht für mich gemacht worden. Ich habe angefangen rumzufuchteln und es wurde zurückgefuchtelt und ich habe richtig gut eins auf die Mütze gekriegt. Genau, warum? Weil ich eigentlich noch nicht so weit war, mit dem Schwert richtig umzugehen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, Protokoll zu lehren. Interessant wird Autorität, wenn sie zusammenkommt. So, wenn jetzt ich Autorität habe, ist es eine tolle Sache. Wenn jetzt ich Autorität habe und der Hirwo hier Autorität habe, ist es eine richtig tolle Sache, weil die Bibel sagt, einer schlägt 1000, zwei schlagen 2000, 10.000, 2000. Yeah, wie beeindruckend. Zwei schlagen 10.000. So, Jesus, wenn die Ekklesia zusammenkommt, sagt die Bibel, sagt Jesus Christus, die Pforten der Hölle können die Ekklesia nicht überwinden. Was versucht der Feind also? Der Feind versucht also ständig gegen uns Dinge zu werfen, damit unsere Einheit gestört wird. Weil wir stärker werden, wenn wir eins sind. Wenn du einen Laden hast in Esslingen und dir passt was nicht, was die Stadt macht und du schreibst einen Brief an die Stadt und sagst, ich bin eine kleine, bin die kleine Dönerbude in irgendeiner unbekannten Straße und mache ein bisschen Umsatz, dann sagen die, ach, was du, uns egal. So, wenn du 7 Läden in der Stadt hast und du schreibst einen Brief und sagst, das und das passt mir nicht in der Stadt, dann sagt sich die Stadt, von den 7 Läden kommen so und so viel Steuern in unsere Kassen jedes Jahr. Komm, wir lesen uns wenigstens mal durch, was er zu sagen hat. Okay? Wenn du ein Drittel des Industriegebietes besitzt in Esslingen und du meldest dich bei der Stadt, werden sie dich anders behandeln. Das heißt, Einheit ist einfach immer stärker als das Einzelne. Und deswegen arbeitet der Feind mit allem, was er hat und was er kann, daran, uns zu zerspalten. So, jetzt wäre es doch schön, wir wissen das ja als Christen. Also was machen wir dann? Wir tun so, als ob wir eins sind und wir denken, der Geist merkt es nicht. Also wir treffen uns sonntags und wir lächeln uns gegenseitig an und der andere denkt, ich mag dich, du magst mich, muss doch alles in Ordnung sein. Aber in unserem Herzen regst du mich eigentlich auf. Deswegen verbringe ich auch keine Zeit mit dir. Aber komm, lass uns eins sein am Sonntagmorgen, juhu. Genau, aber der geistliche Bereich sieht, wow, wir haben es geschafft. Du hast Anstoß genommen an mir, er hat Anstoß genommen an ihr. Und hier ist Anstoß. Und wir haben hier so richtige, schöne, kleine Spalten reingetrieben. Warum? Weil wir Angst haben vor der Ekklesia. Nächstes Mal, wenn du Anstoß nimmst an jemanden, denk dran, boah, der hat aber Angst. Denk nicht, oh ja, das stimmt. Pass auf deine Gedanken. Pass auf, was in deinem Herz passiert. Weil der geistliche Bereich guckt sich an, was im Herzen ist. Der geistliche Bereich sieht, ob die Herzen eins sind oder ob wir sonntags die gleichen Lieder singen, uns anlächeln, auseinandergehen und eigentlich irgendjemand nervt uns. Hat dich schon mal jemand in der Gemeinde genervt? Okay, alle, die hier nicht die Hand heben, in Jesu Namen, du Geist der Lüge, komm raus! In dem Moment, wo mehr als eine Person da sind, irgendwann mal regt man sich auf. Wir wollen ja ehrlich sein. Amen. Irgendwann mal fühlt man sich verletzt. Irgendwann mal fühlt man sich zurückgesetzt. Warum? Weil unterschiedliche Kulturen und Vorstellungen aufeinandertreffen. Aber wenn dich jemand verletzt oder wenn dich jemand aufregt, ist halt die Frage, was machst du dann damit? Ich fand es total interessant, der Tim Cascaden hat mich auf eine Serie aufmerksam gemacht letzte Woche, die er gepredigt hat, die heißt Free at Last. Und er hat gesagt, in prophetischen Gemeinden, habe ich schon erzählt, gell? Ich erzähle es nochmal. In prophetischen Gemeinden, du hast einfach so viel Unterscheidung. Und weil du so viel Unterscheidung hast, weißt du eventuell einfach auch, was bei jemandem nicht stimmt. Und was du dann als nächstes machst, ist, dass du Schlussfolgerungen machst, warum der so oder so ist, und dann richtest du die Person in deinem Herzen. Und du fühlst dich eigentlich schlau und geistlich dabei, weil du ja erkennst, was bei der Person nicht in Ordnung ist, aber deine Schlussfolgerungen sind nicht vom Heiligen Geist. Und was passiert im Geist, ist, dass es eine innere Spaltung gibt. Und trotzdem lächeln wir uns an. Aber der Feind sagt, wieder was geschafft. Ich glaube, eine von den Hauptsachen, die der Feind einfach so gegen uns wirft, ist, dass wir in unserem Herzen einfach was behalten gegen jemanden. Und es ist ganz, ganz interessant, weil wenn du das andersrum aufrollst, kannst du dich total freisetzen. Weil angenommen, okay, also man nimmt ja immer dieses Beispiel, der Pastor läuft durch die Gemeinde und begrüßt dich nicht. Wer von euch, der hat sich schon mal ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, weil jemand vorbeigelaufen ist und sich dich nicht gegrüßt hat? Man will es nicht, aber man fühlt sich trotzdem komisch, genau. Also man will ja so ganz entspannt und souverän wirken und trotzdem so, gell? Okay, wir sind ja wenigstens ehrlich, das ist schön, schön, sehr gut. Genau, also jemand läuft an dir vorbei und hat dich nicht begrüßt und dann fängst du, der Gruß ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber dann fängst du an zu überlegen, warum hat die Person mich eigentlich nicht gegrüßt? Und dann hängst du eigentlich dich selber auf, also im übertragenen Sinn, an deiner Schlussfolgerung. Weil du denkst jetzt nicht, die Person hat dich nicht gegrüßt, weil sie schlecht geschlafen hat oder vielleicht gerade so fokussiert war auf was anderes, dass sie dich jetzt gerade einfach nicht gesehen hat, sondern du denkst, die kann mich nicht mehr leiden, die hat was gegen mich. Stimmt's? Und der Feind hilft dir mit diesen Gedanken. Ja, stimmt. Letzte Woche hat sie dich auch nicht begrüßt. Normalerweise, als ich noch im Kinderdienst so viel gemacht habe, bin ich morgens, ich bin hier reingekommen, ich gedacht, ich muss das machen. Hey, wenn ich irgendjemand begrüßt habe, war ein Wunder. Und ich habe mir schon gedacht, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute ich da vielleicht verletzt habe, aber hey, wenn du ungefähr 7 Sachen im Kopf hast, die du geschwind noch organisieren willst, bevor der Kinderdienst losgeht und du musst es bereit haben, sonst geht der Kinderdienst, genau. Genau, und dann laufe ich vielleicht an irgendjemanden vorbei, den ich voll lieb habe, aber ich hab die Person nicht begrüßt und die Person denkt, ja irgendwie, ich hatte schon immer das Gefühl, die Ise hat eigentlich was gegen mich. Und dann überlegst du, genau, das und das war wahrscheinlich deswegen. Und dann, oh Mann, und dann bildet sich so ein Elefant und dann fühlst du dich plötzlich mir gegenüber unwohl, weil du eigentlich denkst, ich habe was gegen dich. Dabei habe ich nichts gegen dich, sondern ich konzentriere mich auf die 7 Sachen, die ich zusammensuchen muss. Weißt du, wie ich meine? Aber dein Fleisch und der Feind hilft dir, irgendwas aufzublasen und dann, ich glaube, wir Frauen sind da einfach Spezialisten, machen wir uns Gedanken, was das alles sein könnte und dann kommst du vom einen ins nächste und ist echt beziehungsförderlich. Halleluja. Genau, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass der Feind es darauf abgesehen hat, dass wir nicht verstehen, was für eine Autorität wir eigentlich haben. Er möchte beständig das angreifen, dass du verstehst, in welcher Autorität du eigentlich wandeln kannst. Und wenn du es verstehst, dass du es nicht schaffst, darin zu wandeln. Dass du nicht siehst, zum Beispiel, dass der Anstoß, den du in deinem Herzen zugelassen hast, eine Spaltung bringt, die Ekklesia schwächt. Und dass du auch nicht verstehst, dass wenn du sagst, okay, ich bin ein Teil von der Ekklesia, dass es die Zuschlagskraft der Ekklesia sowas von stärkt, dass Dinge möglich sind, die du allein nicht schaffen könntest. Es gibt so viele starke Christen, die in Deutschland und in den Nationen unabhängig rumfleuchen, die einfach viel Lehre haben, die viel wissen, aber die es nicht schaffen, sich verbindlich in der Ekklesia anzuschließen. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass sie im Geist nicht ausreichend Verständnis haben an die bezüglich der Zuschlagkraft einer Ekklesia oder eines Hauses, wenn du dich mit dem verbindest. Ich fand es total stark. Ich habe ja für den Hirvoje gebetet, natürlich auch wegen der Situation, wegen der OP, wo er durchgegangen ist und so weiter und so fort. Aber als wir hier am Sonntagmorgen ein kurzes Gebet, wie lange haben wir gebetet? Waren es 3 Minuten? Es war echt kurz. Wir haben kurz mal als Ekklesia für ihn gebetet und er hat gesagt, er saß zu Hause und er hat gespürt den Zeitpunkt, wo wir gebetet haben und es hat das ganze Ding verändert. Und es war nicht die Masse an Menschen, sondern es war die Autorität, die entsteht, wenn wir zusammenkommen, wenn wir eins sind. Ist das nicht faszinierend? Und Gott sagt, wenn 2 eins werden, bekommen sie eine andere Autorität. Wenn sich 2 eins werden, haben sie eine andere Autorität im Geist. Weswegen kämpft der Feind so stark gegen Ehen? Weil so eine starke Autorität ist, wenn wir eins sind. Ich möchte euch mal was zeigen bezüglich verschiedenen Autoritätsbereichen. Wie du einfach, jeder Mensch hat per Geburt einen Autoritätsbereich geschenkt bekommen. So, nehmen wir jetzt mal an, genau, es ist eine junge Single Lady, oder kann auch älter sein, ist egal, auf jeden Fall ist sie Single. So, jetzt kommt ein Single Mann in die Gemeinde und denkt sich, ja, eigentlich gefällt sie mir, schauen wir mal, ob das vielleicht da sich was entwickeln könnte und so weiter und so fort. Welche Autorität hat er in ihrem Leben? Keine. Genau, So, jetzt bittet er sie um eine gewisse Autorität in ihrem Leben. Er sagt, hey, hast du Lust, mal mit mir was trinken zu gehen? Und sie kann jetzt entscheiden, wie viel Autorität er eigentlich in ihrem Leben bekommt. Und dann sagt sie, ja, okay. So, hat er jetzt Autorität über ihre Finanzen? Hat er Autorität über ihre Gedanken? Hat er Autorität, ihre ganze Vergangenheit rauszubekommen? Nein, er hat Autorität, mit ihr zusammensitzen und was zu trinken. Ich habe ja in Amerika gearbeitet, an der Highschool. Und ich fand's krass, weil auf den Toiletten von den Mädchen stand die zehn Gebote vom Daten. Daten bedeutet nicht, dass du mit der Person danach schlafen musst. Wie krass ist das, weißt du, dass du Mädchen sagen musst, nur weil jemand dich einlädt, mit ihm zusammen was zu essen, bedeutet es nicht, dass er Autorität hat, deinen Körper mit ins Bett zu ziehen. Und genau so ist es auch, dass wenn du nächste Level, der sagt, okay, das war jetzt schön, mit dir was zu trinken, komm, lass uns zusammen was essen gehen, dann hast du wieder die Autorität zu sagen, okay, ich lass dich weiter in mein Leben rein oder nicht. Und dann sagst du, okay, wir gehen essen. Klar, wir gehen mexikanisch essen, ist super lecker. Geht ihr mexikanisch essen? So, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen enger. Und jetzt könnt ihr gegenseitig gucken, wie weit lässt du mich eigentlich in dein Leben rein, okay? Also jetzt kannst du dann so ein bisschen anfangen mit Frotzeln und so und sagen, hey, und? Was du so erfahren willst? Und dann kann es sein, die Person öffnet sich und dann kann die Person sich aber auch entscheiden, ich will mich nicht öffnen. Kann auch sein, die öffnet sich erst beim dritten Date, weil sie so gern mexikanisch ist. Halleluja. Warum hast du mich eigentlich nicht mexikanisch? Halleluja. Er hat mich auf Erdbeeren eingeladen, war echt süß. Bei unserem ersten Date ein Schälchen Erdbeeren, weil er hatte keine Kohle. Ich habe ihn nicht wegen Geld geheiratet. Er hat einen ganzen Koffer Klamotten mitgebracht. Das war's. Halleluja. Gut. Aber ein Potenzial für gigantisches Leben gemeinsam. Und so, jetzt geht das ganze Ding natürlich weiter. Irgendwann mal fangen die beiden eine Beziehung an und dann bist du schon in einem gewissen Bund. Weil das Gesetz über eine Beziehung ist eigentlich, wenn du befreundet bist, dass du nur einen Freund und eine Freundin hast, okay? Das heißt, dann hast du schon mal mehr Autorität im Leben dieser Person. Weil wenn diese Person sozusagen sagt, sie hat da noch jemanden anders, dann kannst du sagen, nee, geht nicht. Also das, genau. Okay? Und dann kannst du auch fragen, hey, was hast du gestern Abend gemacht? Wenn du das erste Mal was trinken gehst und die Person will nicht sagen, was sie gestern Abend gemacht hat, ist eine Sache. In dem Moment, wo ihr in einem gewissen Bund seid, musst du transparenter werden. Okay, und es geht dann weiter. Klar, irgendwann mal bist du dann natürlich verheiratet. Ihr wisst ja, das geht ja dann immer so. Haha. Genau, irgendwann mal bist du verheiratet und du stehst in einem Bund. So, jetzt sieht es mit den Finanzen anders aus. Jetzt kann derjenige, der bei dem Glas Wasser noch nicht fragen konnte, wie sieht deine Kreditkartenabrechnung aus, kann jetzt fragen, woher kommen eigentlich diese 150 Euro auf unsere Kreditkarte? Oh, ich habe vergessen zu erwähnen. Okay, warum? Weil hier ist jetzt eine andere Autorität. Das ist eine lustige, einfache Geschichte, aber im Prinzip ist es unsere Geschichte mit Gott. Weil wenn wir mit Gott in Autorität kommen wollen, dann müssen wir ihn in unser Leben reinlassen. Und je tiefer der Bund mit ihm ist und je größer unsere Transparenz mit ihm, desto mehr Autorität bekommen wir von ihm. Wenn wir denken, dass wir aufgrund von Methoden Autorität bekommen, haben wir uns geschnitten und schneiden vielleicht auch andere. Du kannst alle Methoden über Gerichtssäle herausfinden und dann klopfst du an den Gerichtssaal über deine Region und es sagt, die Tore werden nicht geöffnet. Warum? Weil du nicht die Autorität hast. Du kannst deinen Kopf vollstopfen mit theologischer Lehre und neue Bereiche öffnen sich dir nicht. Warum? Weil du andere Bereiche, die zur Beziehung mit Gott gehören, übersehen hast und nicht in Transparenz und im Bund mit Gott lebst. Halleluja. Wir müssen verschiedene Bereiche in unserem Leben mit Gott durchdringen lassen, um in andere Bereiche im Geist zu kommen. So, warum soll ich überhaupt in andere Bereiche im Geist kommen? Mein Leben für mich passt. So, das nennt man Egoist. Wenn du sagst, für mich passt es eigentlich, dann ist höchste Zeit aufzuwachen, weil du für mehr geschaffen bist, als dich selber glücklich zu machen. Du hast eine Bestimmung auf deinem Leben, Menschen rauszuholen aus dem Machtbereich der Finsternis. Und du musst ganz ehrlich zugeben, wenn es für dich und für mich passt, wenn unsere Nachbarn in die Hölle gehen, dass unsere Kinder abgetrieben werden, dass unsere Kinder verführt werden, dass sexuelle Perversion ausgegossen wird über unserem Land, dann hast du ein Problem, weil du hast nämlich nicht das Herz Jesu, sondern du hast das Herz der Bequemlichkeit und dann ist es höchste Zeit, Buße zu tun. Dachte, ich werf's mal ein. Verstehst du, wie ich meine? Jesus Christus ist nicht gestorben, damit es uns bequem wird, sondern Jesus Christus ist gestorben, damit sein Reich kommt. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist da, es klopft an und es will sich ausbreiten und es gibt nichts Cooleres, als die Ausbreitung vom Reich Gottes zu sehen. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. So, ich habe jetzt hier ein Bild, das für mich total die Ausbreitung vom Reich Gottes gut widerspiegelt. Das Reich Gottes ist oben, es ist ein Reich der Licht. Dann sind wir hier auf der Erde. Wenn wir in Autorität wandeln, gehen wir hoch in den himmlischen Bereich und holen das runter, was da oben ist, hier auf die Erde. Und das Licht des Himmels strahlt hier rein. Du denkst vielleicht, das ist so groß und das ist so bombastisch. Aber manchmal kann es sein, dass durch die Liebe, die durch dich fließt, das Licht des Evangeliums in das Herz von einem Menschen reinfließt, dass es gigantisch ist. Ich weiß noch die Geschichte von einem Prediger. Das fand ich interessant, weil ich tue ja auch gern Dämonen austreiben. Und da wurde halt einer nach vorne gebracht und er hat sowas von manifestiert und der war sowas von krass. Und also manche Leute, die können ja, die haben ja richtig Power, auch wenn sie manifestieren von den Dämonen. Und diese Person, der Pastor, der Prediger, das und so, war geschwind so, oh, was machen die jetzt mit dieser Person? Und dann hat der Heilige Geist ihm gesagt, umarm ihn. Es ist normalerweise nicht der erste Impuls, den du im Natürlichen hast, wenn jemand brutal manifestiert. Und dann ist er hingegangen und hat die Person einfach in den Arm genommen. Und diese Person ist zusammengebrochen und hat einfach nur geweint und geweint und geweint und war nachher frei. Das Ding ist, wenn du jetzt deine Methode anwendest, raus in Jesu Namen, bam, 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 verpasst du das, was Gott eigentlich machen will. Aber wenn du in den Himmel hochreichst und sagst, Heiliger Geist, was soll ich jetzt hier machen? Dann kannst du den Himmel auf die Erde holen. So, wenn du jetzt hier ein Schwert haben willst, um über Nationen zu herrschen, über Städte zu herrschen, dann musst du vorher schon mal dich bewährt haben, im Einzelnen den Heiligen Geist gehört zu haben. Nehmen wir mal einen Anwalt. So, deine Leidenschaft wäre es angenommen, Ungerechtigkeit zu besiegen in der Welt und deine Leidenschaft ist es, du willst es machen, indem du Anwalt wirst. Da kannst du nicht in den Gerichtssaal reinstürmen und sagen, das sind alle Lügner und Betrüger und das ist gemein und das stimmt nicht und der ist schuldig und der ist unschuldig. Die würden dich rauskatapultieren. Wenn du für Recht und Ordnung sorgen willst, dann musst du als allererstes mal ein Abi schaffen. Ich habe noch bis vor kurzem Albträume gehabt über Sport in den letzten Jahren meiner Schulzeit. Du musst auch in Sport schaffen, die richtigen Noten zu bringen. Und thank God konnte man das irgendwann mal abwählen. Irgendwelche traumatischen Erinnerungen sind da noch in mir. Halleluja. Der Hirwoje hat die alle gar nicht. Nein, so in Sport, naja. Gut, dann hast du dein Abi. Dann brauchst du ein gutes Abi. Und dann fängst du an, Jura zu studieren. Und dann musst du dieses Studium auch noch bestehen. Du brauchst einen Abschluss. Nur, wenn du Jura studierst und du verfolgst irgendwelche bestimmten Gerichtsfälle und vielleicht bist du so ein Abchecker, dass du siehst, dass in einem bestimmten Fall was falsch läuft und du möchtest gerne reingehen und sagen, hey, das läuft hier, ich mach das falsch oder ich habe den Beweis übersehen und so. Interessiert niemand. Warum? Weil du nicht die Autorität dafür hast. Bum, bum, kling, klong. Ich habe ein schönes Schmuckstück, wollte nur mal Bescheid sagen. So, und dann hast du irgendwann mal deinen Abschluss, jetzt denkst du, du bist der Käse. Und jetzt kommst du daher, ich bin jetzt Anwalt. Ja, du fühlst dich als was Besonderes und dann merkst du, findest keinen Job. Und dann irgendwann mal kriegst du einen Job als Einsteiger in der Kanzlei und du bist der Hiwi. Weil du einfach nur als kleiner Zuarbeiter arbeiten kannst. Aber als du studiert hast, hast du dich gesehen, als der Anwalt, wie in amerikanischen Sendungen, der dann da steht und der argumentiert und die Geschworenen, den fallen schier die Augen aus dem Kopf und dann stehst du und überzeugst alle und sie sagen, ja, unschuldig oder ja, schuldig und du hast das ganze Ding zum Drehen gebracht. Und du stehst da und was darfst du machen? Einfach nur die Gesetze studieren und den anderen zuarbeiten, die nachher recht gelangweilt möglicherweise sogar in den Gerichtssaal gehen. Bis du dann irgendwann mal so gut bist, dass du aufsteigst und vielleicht darfst du dann das erste Mal mitgehen in den Gerichtssaal und begleiten. Das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Tja, das ändert nichts. Schade eigentlich. Wir Christen, wir wollen, oh, Gerichtszelle Gottes, oh, komm, lass uns sofort die Nation einnehmen.
Geht so nicht.
Und deswegen ist es so cool, dass Gott zeigt uns, wie wir von einem Level aufs nächste kommen. Selbst wenn du dann irgendwann mal ein guter Anwalt bist, sag mir mal, du wirst Anwalt im Familienrecht, weil die Ungerechtigkeit in Familien, die stört dich und so weiter und so fort. Und du bist ein super Anwalt im Familienrecht. Und du bist der beste Anwalt in ganz Baden-Württemberg für Familienrecht. Und dann kommt irgendjemand zu dir und hat eine Frage im Punkto Unternehmensrecht. Wie viel Autorität exakt hast du im Bereich Unternehmensrecht? Halt schon wenig, gell? Du weißt vielleicht, in welche Bücher man jetzt nachschlagen müsste. Im Familienrecht bist du der Crack. Du kannst die Paragraphen auswendig, du weißt, was geht, du weißt, welche Richter wie tickt. Und du weißt genau, wie man reingehen muss, damit man gewinnt. Und im Unternehmensrecht hast du keine Ahnung. So, aber wir Christen wollen jetzt reingehen und sagen, huh, der Starke über Deutschland muss weichen und fallen, Halleluja. Und dann fällt er nicht und weicht nicht, dann sagst du, oh, das klappt ja gar nicht mit unserer Autorität und so. Ne, weil wir verstehen müssen, dass wir von Level zu Level gehen müssen im Geist und dass die Dinge, die in unserem Leben passieren, uns qualifizieren oder disqualifizieren für das, was Gott für uns hat. Ist das nicht genial? So, ich möchte mich qualifizieren. Mir geht's gut. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe ein cooles Kind. Wir wohnen mittlerweile wirklich schön, seit wir aus den Büromöbeln ausgezogen sind. Und tatsächliche Wohnzimmer und so Möbel haben, wirklich, also wir wohnen jetzt schön. So eigentlich könnten wir es jetzt so laufen lassen, ich finde unsere Gemeinde toll, ich komme gern hierher. Ja, ich habe nette Freunde, sympathische Nachbarn, die meisten mögen mich, glaube ich. Nicht sicher, egal. Spaß. Weißt du, ich meine, ich könnte jetzt eigentlich laufen lassen und warten, bis ich in den Himmel komme. Aber dafür bin ich nicht hier, dafür hat doch Gott mich nicht auf die Erde geschickt, damit ich in einer schönen Wohnung wohne und ein nettes Leben lebe. Sondern Gott hat mich auf die Erde geschickt. Er sagt, ich gebe dir Offenbarung über die Ekklesia, bau Ekklesia, die Pforten der Hölle überwindet. Dass Menschen die Offenbarung haben, wenn wir zusammenstehen, können wir Sachen verändern, die alleine niemand verändern kann. Halleluja. So, wenn wir jetzt in einem bestimmten Bereich Autorität haben, Und jemand anders hat in dem anderen Bereich Autorität und du tust diese Bereiche zusammen, ist es der Hammer. So, wenn du eine Anwaltskanzlei hast, die sich auf Familienrecht konzentriert hat und eine Anwaltskanzlei, die sich auf Unternehmensrecht konzentriert hat und eine Anwaltskanzlei, die sich auf Wirtschaftsrecht, Kanzlei, auf internationales Privatrecht, auf Arbeitsrecht und du nimmst diese ganzen Kanzleien zusammen, dann hast du Power. Dann hast du Power. So, wenn wir jetzt in der Ekklesia Ausleger haben, die in einem bestimmten Bereich Autorität haben und Ausleger haben, die im Unterhaltungsbereich Autorität haben, Ausleger haben, die in der Wirtschaft Autorität haben, Ausleger haben, die in Bildung und Erziehung Autorität haben und wir fassen diese Sachen zusammen, dann hat die Ekklesia Power. Wenn aber der Bildungsbereich irgendwann mal sagt, ich tue mich abschneiden und ich mache einfach, wir sind so erfolgreich, wir brauchen die Gemeinde gar nicht mehr. Wir brauchen keine Ekklesia, bei uns läuft's, Halleluja. Dann kann es sein, dass es bei dir läuft, es kann sein, dass du gesegnet bist, es kann sein, dass du Dinge transformierst, aber es kann sein, dass wenn du Teil vom Haus wärst, dass wenn du Teil von der Ekklesia wärst, dass du ganz andere Wellen auslösen könntest. Ich habe eine Geschichte gehört von einem aus Bethel, das fand ich sehr faszinierend. Ich glaube, es war der Chris Valentin, der gesagt hat, dass er einfach den Eindruck hatte, er könnte jetzt rausgehen aus der Gemeinde und einen eigenen Dienst anfangen. Und dann hat er sogar einen Traum gehabt. Und in dem Traum hat er gesehen, wie er zu 10.000 Leuten spricht, meine ich. Gell? Also es war einfach eine große Menge. Vielleicht waren es 5, vielleicht waren es 10.000. Aber wenn du eine Gemeinde von der Größe hast, hast du das Gefühl, du bist ein ganz erfolgreicher Pastor. Und er hat gedacht, boah, das ist jetzt voll die Bestätigung, dass ich rausgehen sollte und eine eigene Gemeinde anfangen sollte. Und ich glaube, er hatte dann ein Gespräch mit Bill Johnson. Ich hoffe, dass ich das jetzt so ganz richtig erkläre. Und Bill hat gesagt, du kannst gehen, ich würde dich auch segnen und so weiter und so fort, aber ich habe einfach den Eindruck in meinem Herzen, wenn du hier bleibst, wirst du insgesamt einen größeren Einfluss haben. Wenn du selber gern gesehen werden willst, wenn du selber gern hinter dem Mikrofon stehst und du gern deine große Gemeinde hättest und dir das was gibt, dann kann es sein, das ist jetzt der Zeitpunkt auszusteigen. Dann hast du dich aber vorher wahrscheinlich einfach noch nicht genügend gereinigt, weil du hast ja sogar einen Traum gehabt, weißt du, wie ich meine? So. Und dann hat er gesagt, okay, ich bleib. Du und ich hätten von Chris Wellington wahrscheinlich nie irgendwas erfahren. Heutzutage hat er einen Einfluss auf Christen weltweit aufgrund von dem, was einfach in Bethel passiert ist. Ist es nicht gigantisch? Weil er auf einer ganz anderen Plattform steht. Er ist nicht der leitende Pastor von einer Gemeinde, sondern er ist ein Mitpastor von was viel, viel, viel Größerem. Und so ist es aber einfach auch im Geist. Dass du hast die Möglichkeit, ein kleines, geliebtes, gesegnetes Schäfchen im Reich Gottes zu sein. Oder du hast die Möglichkeit, deine Autorität einer Ekklesia hinzuzufügen und die Autorität der Ekklesia mit in dein Leben reinzunehmen. Und dann hat es einfach Power. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen das Beispiel einfach von einem Geschäftsmann, der den Himmel mit auf die Erde bringt. Du kommst in eine Situation und du weißt einfach nicht, was du machen sollst. Als natürlicher, normaler Geschäftsmann machst du dir Gedanken, rufst vielleicht irgendjemanden an und fragst andere Leute, die das Problem hatten. Jetzt hast du aber den Heiligen Geist, das heißt, du hast Zugang an himmlische Orten. Du kannst durch deine Wolken der Sorge und durch deine Wolken der Fragen hochgreifen, an himmlische Orte und Antworten runterholen, die dir vielleicht sogar nicht mal jemand geben kann. Eine der coolsten Geschichten, die ich nie vergessen habe, ist von Jesse Duplantis. Und er hat erzählt, er hat beim Kenneth Copeland hat er so ein Praktikum gemacht, weil ihn hat einfach diese Glaubenslehre total begeistert. Und dann hat er ein Praktikum bei ihm gemacht. Und dann sagt der Copeland, so einer der ersten, glaube erste Woche von seinem Praktikum, hey, unsere Kopiermaschine ist kaputt, reparier sie bitte. Gut, wer von euch könnte spontan eine Kopiermaschine reparieren? Ich auch nicht. Er so, Heiliger Geist, ich brauche jetzt einfach deine Hilfe. Und was macht er? Er greift in den Himmel, er nimmt die Kopiermaschine auseinander und er betet und bittet Gott, dass er das hinkriegt. Und er baut sie wieder zusammen, hat ein paar Teile übrig, aber das Ding funktioniert. Der hat den Himmel irgendwie auf die Erde gebracht. Und warum diese Kopiermaschine funktioniert hat am Schluss, er weiß es selber nicht, aber sie hat funktioniert. Und sie hat funktioniert, weil er den Himmel mit involviert hat. Und das Ding ist, wenn du den Himmel mit involvierst, da wo du bist, dann kriegst du einfach andere Ergebnisse. Der Feind hätte so gern, dass wir die Sachen trennen, dass wir hier unser Leben in der Welt haben. Sonntags kommen wir in die Gemeinde und sind fröhliche Christen, Halleluja. Und wir sind ja auch froh, dass wir in den Himmel kommen. Und dann gehen wir wieder und die ganze Woche und dann sind wir in unserer... Und was ist, wenn wir Himmel und Erde vereinen und die Autorität des Himmels und die Zugänge, die wir haben, reinnehmen in unseren Alltag? Gestern Abend kam mir so ein... Einfach so, ich habe über ein Gespräch nachgedacht, das ich diese Woche hatte mit jemandem und mir ist aufgefallen, dass diese Person es mag, einfach eine gewisse Sicherheit zu haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass du, wenn du immer nur so wandelst, dass du in Sicherheit bist, dass du sicher gehst, dann bist du eigentlich noch nie in dem Bereich des Glaubens gewesen. Weil in dem Moment, wo du im Glauben reingehst, hast du nicht die natürliche Sicherheit, dass alles gut geht. Du hast vielleicht die innere Gewissheit und ein Wissen und eine Stärke, aber du hast keine natürliche Garantie. Und wenn du anfängst, in verschiedene Dimensionen vorzubrechen, in Autorität oder im Glauben oder so, du hättest halt gern, dass es sicher ist. Aber Gott sagt, hey, erlaub mir dich, übers Eis zu führen. Erlaub mir, dich ein Stückchen mehr über den Berg zu führen. Erlaub mir, dir deine Sporen oder Spikes, oder wie heißt man das, beim Bergsteigen anzuziehen, damit du diesen Berg erklimmen kannst. Und egal, was dir passiert, Römer 8, Vers 28 sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wenn du unterwegs bist und in die richtige Richtung gehst, auch wenn du Fehler machst, müssen sie dir zum Besten dienen. Bleib einfach nicht stehen. Überprüf mal dein Leben und guck mal, wo du in Autorität bist. Und guck mal, wo du in noch mehr Autorität reinkommen kannst. Und wo du Autorität übersehen hast. Schau mal, wenn du verstehst, delegierte Autorität. Wenn angenommen, wir haben jetzt hier jemanden und keine Ahnung, der hat jetzt eine Erkältung, irgendeine Form von Krankheit, was weiß ich. Dann sage ich, bin jetzt gerade gesalbt genug und so weiter. Sondern du verstehst, hey, ich reiche jetzt in den Himmel hoch. und es ist meine Autorität und ich sage in Jesu Namen, pam, pam, ich zerbreche diese Ketten der Krankheit, weil ich weiß, in welcher Autorität ich wandle, dann kommst du einfach von wo ganz anders her. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du der gestresste Christ bist, der jetzt sagt, oh Mann, jetzt muss ich für die Person beten und jetzt habe ich Angst, ob überhaupt was... Weil du verstehst, in welcher Autorität du bist. Warum hasst der Teufel deine Bibellese? Weil du erkennst, was deine Autorität ist. Weil du Strategien offenbart bekommst, die dir helfen, in noch mehr Autorität zu wandeln. Und warum lieben wir Bibellese? Weil es uns hilft, Gott mehr zu verstehen. Und weil es uns hilft, noch mehr in den Prinzipien Gottes zu wandeln. Halleluja.